Ja, wir fangen jetzt mit einer Predigtreihe über Nehemia an. Und heute geht es darum, was ein Schaufelradbagger mit dem Gebet zu tun hat. Und es ist sicher nicht das, was ihr denkt. Ihr kennt dieses Schild, Betreten der Baustelle verboten. Ist ja für uns was ganz Normales, überrascht uns jetzt nicht, dass man auf Baustellen nicht draufgehen darf. Oft steht noch drunter, Kinder haften für ihre Eltern. Also umgedreht natürlich, Eltern für die Kinder. Ganz klar, warum das Schild da steht. Es steht nämlich da, deswegen da, damit Kinder nicht auf eine Baustelle gehen, weil Baustellen sind immer gefährlich. Da liegen Steine rum und irgendwelche Bagger stehen da vielleicht und irgendwelche gefährlichen Gerüste, wo man hochklettern kann. Baustelle ist immer gefährlich. Aber es gibt noch einen zweiten Grund, warum Baustelle betreten verboten ist. Weil, wenn da gearbeitet wird auf einer Baustelle, dann kannst du eines nicht brauchen. Und das sind Leute, die einfach nur planlos rumstehen und nichts machen, keine Aufgabe haben. Also nur gaffen, nur gucken, braucht kein Mensch. Kennt ihr alle von zu Hause, man will irgendwas aufräumen, Küche, und dann steht da der liebe Göttergatte, steht die ganze Zeit im Weg rum. Oder die Traumprinzessin, ja, gibt vielleicht nur Tipps, kennt ihr das? Aber das ist total schwierig, total schlecht. Auf einer Baustelle brauchst du niemanden, der nur rumsteht. Du brauchst auf einer Baustelle Menschen, die eine Aufgabe haben, die mit anpacken, die wissen, wo und was ihr Job ist. Es gibt aber auch Baustellen, und darum soll es heute gehen, die sind etwas größer. Heute geht es um diese Mega-Baustellen. Es gibt in unserem Leben so Baustellen, da stehen wir davor, wie vor so einem betreten verboten Schild. Und wir wissen, diese Baustelle ist einfach eine Nummer zu groß für uns. Da können wir gar nichts machen. Da können wir eigentlich nur ohnmächtig davor stehen, weil die Sachen, mit denen wir es da zu tun haben, viel zu groß sind. Da ist zum Beispiel Krankheit in unserem Leben oder im Leben von Menschen, die uns lieb sind. Oder das sind Lebenssituationen, wo irgendwas total verfahren ist. Und das sind Baustellen, wo ich weiß, ich kann nichts machen. Ich kann nirgendwo anpacken. Oder manchmal sind es auch Dinge, die mich beschäftigen, die vielleicht das Weltgeschehen anbelangen, wo ich weiß, das liegt mir total am Herzen. Mancher von euch betet vielleicht auch für verfolgte Christen. Das ist auch so ein Thema, da stehst du vor und es ist riesig. Und wir können nichts tun, irgendwie gar nichts. Sind total überfordert. Baustelle betreten verboten, weil jemand, der nur rumsteht und nur gaffen will, den kannst du da ja nicht brauchen. Und heute geht es um den Nehemia. Der Nehemia steht nämlich auch vor einer Baustelle, die eigentlich ein paar Nummern zu groß ist für ihn. Nehemia, ich habe geschrieben Reformator, er war nämlich ein Reformator. Auch Esra war Reformator, die zwei gehören übrigens zusammen. Wir haben in der Bibel zwei Bücher, wir haben ein Esra-Buch, ein Nehemia-Buch. Ursprünglich ist es ein Buch gewesen. Die frühe Kirche, warum auch immer, man weiß es nicht so genau, hat sich überlegt, man könnte das Buch ja durch zwei teilen, aber eigentlich ist es eins. Es geht um ungefähr den gleichen Zeitabschnitt der Geschichte Israels. Esra war ein bisschen früher. Esra und Nehemia, das waren Reformatoren. Die haben was Neues gebracht, die haben was Umwälzendes gebracht. Und Reformatoren wie Esra und Nehemia oder wie Martin Luther oder auch andere große Reformatoren, die haben eines gemeinsam. Oder eigentlich haben sie drei Sachen gemeinsam, die ich mal schnell hier aufschreiben mag. Das eine, was Menschen, die was in der Geschichte bewegt haben, gemeinsam haben, ist, sie sehen eine gewisse Not. Also sie merken, da ist irgendwo eine Sache, eine Riesenbaustelle, eine Riesennot, und die bewegt diese Leute. Also die Not ist eine Sache, die ein Reformator braucht, sonst wird er nicht zum Reformator, sonst geht er überhaupt nicht los. Das Zweite, was Reformatoren haben oder was sie bekommen in der Not, ist eine Vision. Irgendwie ein Blick von der Zukunft, ein Bild, wo es hingehen könnte, wo vielleicht eine Lösung ist oder ein Ausweg ist. Und das Dritte, was Reformatoren dann auch spüren, ist, für sie gibt es hier einen Auftrag. Das soll auch groß geschrieben sein. Das könnt ihr euch vorstellen. Die entdecken ihren Auftrag in der Vision. Da habe ich ja einen Platz, da bin ich ja gefragt. Das ist ja jetzt mein Job. Und heute möchte ich mit euch diese drei Bereiche anschauen, und zwar beim Nehemia. Und wir gehen das einfach mal so durch und fangen an bei der Not. Welche Not begegnet dem Nehemia? Und dazu gucken wir rein in die Bibel. Es ist ein Tag, der das Leben vom Nehemia verändert. Da kommt auf einmal eine Not über ihn in sein Leben, mit der hat er gar nicht gerechnet. Es geschah im Monat Kislev des 20. Jahres, also wir befinden uns ungefähr, glaube ich, 445 vor Christus. Als ich in der Festung Susa war, da kam Hanani, einer meiner Brüder, mit einigen Männern aus Juda, und ich fragte sie, wie es den Juden ginge, den Entronnenen, die von der Gefangenschaft übrig geblieben waren, und wie es Jerusalem ginge. Mit was hier alles anfängt, ist die einfache Frage, wie geht's denn euch? Wie geht's denn dir? Das ist so eine simple Frage, mit der wird aber jetzt hier eine kleine Lawine losgetreten. Finde ich interessant. Die Frage begegnet uns übrigens nochmal in dem Text. Wie geht's denn dir? Und sie sprachen zu mir. Die übrig gebliebenen sind von der Gefangenschaft, sind dort in der Provinz in großem Unglück und in Schmach. Die Mauern Jerusalems sind zerbrochen und seine Tore mit Feuer verbrannt. Das ist schon die ganze Botschaft. Und dann steht hier als ich aber diese Worte hörte, setzte ich mich nieder und weinte und trug Leid tagelang und fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Nehemia war Mundschenk des Königs von Persien. Artaxerxes der Erste, einer der wichtigsten, wahrscheinlich der größte Herrscher der damaligen Zeit. Und Nehemia ist Mundschenk. Das klingt immer so unschuldig. Mundschenk ist einer der engsten Vertrauten, einer der wichtigsten Minister im Reich. Der Mundschenk ist am König ganz nah dran. Der Mundschenk kennt die Lieblingsfarbe seines Königs. Er weiß, welche Weine er gerne mag und wie die temperiert sein müssen. Er weiß, was der König gerne isst. Der Mundschenk kümmert sich um die Gesundheit des Königs. Er ist der Diätassistent. Er stellt die Speisepläne zusammen. Er regelt den Einkauf. Oft hat er sogar ein Ressort im Finanzministerium inne. Und er ist der, der einfach nah dran ist. Also beim Essen, so auch in den entspannten Zeiten, wenn der König da so sein Mahl zu sich nimmt, ist der Mundschenk meistens um ihn rum. Dann kann man schnell mal fragen, du, wie siehst denn du das? Also gut, die Umgangsformen waren etwas anders an so einem Königshaus. Und Nehemia wusste auch, wie er sich zu verhalten hat. Ein Mundschenk wirst du nur, wenn du begabt bist, absolut talentiert, wenn du aber deine Begabung auch weiterführst und das in Perfektion ausführst. Also der Job von einem Butler zum Beispiel, wisst ihr auch, das muss man lernen. Das kann nicht jeder einfach mal so schnell machen. Und was er auch braucht, ist diese Haltung der Ehrfurcht vor seinem Herrn. Nehemia hatte alles das. Nehemia muss Perfektionist gewesen sein, ein perfekter, toller Mensch. Und jetzt kommt da sein Bruder zu ihm, wahrscheinlich sein leiblicher Bruder, und berichtet, wie geht's euch? Wie geht's euch? Was gibt's Neues? Und ich möchte mit euch mal kurz durch die Geschichte rasen, durch die Geschichte Israels, diesen kurzen Zeitabschnitt, 6. 5. Jahrhundert, 500 und 86 vor Christus, gell, das ist hier immer vor Christus, wird Jerusalem zerstört durch die Babylonier. Die Babylonier fallen da ein, die machen ziemlich viel platt, die nehmen die Tempelschätze mit und ganz viele Menschen werden verschleppt nach Babylon. Die Geschichte geht weiter. Oh, Entschuldigung. Die Geschichte geht... Ich heb's nachher wieder auf. Nee, das schaffst du schon. 539 vor Christus kommen dann die Perser. Die Perser, die nehmen einfach komplett das babylonische Königreich in ihre Fittige und andere Sachen auch noch mit dazu. Das persische Großreich ist gewaltig. König Kyros der Zweite ist jetzt an der Macht und auf das alles persisch, was vorher babylonisch war. 537. Ich mache mir gerade Feinde. vor Christus erlässt dieser König Kyros ein Edikt, in dem es heißt, dass die Juden zum Teil wieder zurück dürfen nach Jerusalem und dass sie auch zum Teil wieder manches aufbauen dürfen dort in Jerusalem. Unter Serubabel sind es ungefähr 50.000 Juden, die zurückgehen in ihre alte Heimat. Jetzt könnte man denken, die zurückgegangenen Juden, die machen jetzt Folgendes, die gehen jetzt da zurück, ist ja alles zerstört und die bauen das halt jetzt Stück für Stück wieder schön auf. Wäre zu erwarten eigentlich. 435 nach Christus kommt ein Mann. Unser Sohn hat Scharlach. Vielleicht bin ich deswegen verwirrt. Nee. Esra kommt 457 vor Christus und unter dem Esra, das war ja auch ein Reformator, dem war es wichtig, die geistliche Erneuerung. Der hat gesehen, dass in Jerusalem so wenig passiert. Sowohl der Aufbau der Stadt als auch geistlich, obwohl man auch Teile vom Tempel wieder aufgebaut hat, war trotzdem das ganze Tempelleben, das war alles so geistlich tot. Deswegen geht Esra zurück mit 1800 Juden, um dort wieder mit aufzubauen. 444 nach Christus, vor Christus, kommt Nehemia. Und Nehemia sieht, ui, die Stadt ist ja immer noch in Schutt und Asche. Und es ist ja immer noch nicht so, wie es sein soll. Jetzt könnte man denken, ungefähr 150 Jahre, wo Jerusalem jetzt so platt liegt. 100, nee, stimmt jetzt hier nicht ganz, oder? Über 100 Jahre, wo Jerusalem platt ist, dass die Juden das doch irgendwann, die müssen das doch irgendwann hinkriegen. Und die Situation war die, es gab mächtige Menschen, die das verhindert haben. Zum Teil die Könige, auch der persische König Artaxerxes hat es anfangs verhindert, dass in Jerusalem was neu aufgebaut wird. Es gab Leute wie den Statthalter von Samaria, Sanballat, die mit allen Mitteln das torpediert haben, jede Versuche neu aufzubauen, neue Stadtmauern zu bauen, neue Stadttore zu bauen. Auch dieser Araberkönig, weiß jetzt den Namen nicht, der heißt, hat einen lustigen, Moment, ich habe es aufgeschrieben. Gashmu und der Ammoniter Tobia, die waren damals auch eingesetzt als wichtige Leute da in der Region und die haben verhindert, dass die Juden stark werden. Die Juden hatten einen schlechten Ruf. Man hat es schon geschimpft, dass sie faul sind, dass sie nichts auf die Reihe kriegen und dass ihr Gott auch nichts ist. Und als Nehemia das hört, trifft es ihn in Mark und Bein. Das macht ihn richtig platt. Und da kommt jetzt diese Not, die kommt auf einmal über ihn. Den trifft es voll ins Herz. Das ist, verändert auf einmal alles bei ihm. Das lässt sein Herz schmelzen, als er das hört. Es ist die Frage, warum ihn das eigentlich so trifft, weil an sich hätte er sagen können, naja, ich bin ja Mundschenk, ich bin Perser, ich bin da an dem Königshof. Vermutlich ist er auch da geboren in Persien. Er ist schon immer Perser. Er ist mehr Perser, als er jemals Jude war. Aber er hat nie vergessen, zu welchem Volk er gehört. Das hat er nie vergessen. Er hat nie vergessen, wer sein Gott ist. Er hat nie die alten Schriften vergessen. Er hat nie aufgehört, zu diesem Gott zu beten. Und diese Not haut ihn deswegen so um. Sein Herz schmilzt. Es gibt so viel Not auf dieser Welt. Und zum Glück geht's euch so wie mir? Wir haben viele Mechanismen, die es verhindert, dass jede Not in der Welt uns trifft, dass jeder Bettler, den wir sehen, uns umhaut, dass jede Krankheit, jeder Kranke, mit dem wir zu tun haben, dass es uns sofort irgendwie die Beine unter den Füßen wegzieht, den Boden unter den Füßen wegzieht. So. Das wäre schrecklich. Wir wissen alle, das zu verhindern. Auch Nehemia ist nicht früh aufgestanden und hat sich gedacht, heute wäre so ein guter Tag, sich mal richtig umpusten zu lassen, innerlich. Es hat ihn einfach getroffen. Es ist einfach über ihn gekommen. Mir geht es heute nicht darum, euch zu sagen, ihr müsst alle eine Not haben und jede Not muss euch wegspülen, damit ihr alle Reformatoren werdet. Aber wir erleben das, es gibt manche Not, die trifft uns einfach. Das stehen wir vor einer Baustelle, die ist groß. Wir merken, wir können auch gar nicht viel machen, aber diese Not, die trifft uns. Da ist es manchmal so, als ob Gott uns diese Last aufs Herz legt. Und Nehemia, er betet. Er geht jetzt zu Gott mit dieser Not. Er betet zum Gott Israels. Und es hier steht, er betet zum Gott des Himmels. Ich lese mal vor. Ach Herr, Gott des Himmels, du großer und schrecklicher Gott, der da hält den Bund und die Treue denen, die ihn lieben und seine Gebote halten. Lass doch deine Ohren aufmerken und deine Augen offen sein, dass du das Gebet deines Knechtes hörst, dass ich jetzt vor dir bete, Tag und Nacht für die Israeliten, deine Knechte. Das gibt diese Not, die haut den Nehemia so um, dass er jetzt Tag und Nacht betet. Also er muss natürlich zwischendrin schon auch mal arbeiten, aber er betet und betet und fastet. Und sein Appetit ist ihm auch absolut vergangen. Er hat keine Lust, groß was zu essen. Er leidet. Er leidet mit. Und Nehemia macht jetzt was anderes. Das Gebet geht noch weiter. Und ich bekenne die Sünden der Israeliten. Ich bekenne die Sünden der Israeliten, die wir an dir getan haben. Und ich und meines Vaters Haus haben auch gesündigt. Also Nehemia bekennt Schuld. Er sagt, ich bekenne diese Schuld, die ist passiert. Und er bekennt interessanterweise nicht seine eigene Schuld. Das kennen wir ja, jeder ist so für seinen eigenen Käse verantwortlich. Aber Nehemia bekennt die Schuld seines Volkes. Das finde ich irgendwie ein starkes Stück. Das ist bei Nehemia so ein Schlüssel, überhaupt ist ein Schlüssel, dass er hier ins Beten kommt. Dass er diese Not in ein Gebet fasst. Aber dieses Gebet ist nicht nur, ja, hilf halt oder machen wir irgendwie Sachen gut, sondern er sagt jetzt, wir haben Schuld getan. Er nennt das Problem dieser Not, die Not hat eine Ursache, hat einen Grund und nennt den Grund und sagt, es hat was mit unserer Schuld zu tun. Herr, und diese Schuld meines Volkes, und er bekennt jetzt nicht nur die Schuld, die momentan geschehen oder passiert, sondern die Schuld des Volkes der letzten Jahrhunderte. Unsere Schuld bekenne ich dir. Und da liegt Kraft dahinter. Stell dir mal vor, wir würden das öfter machen. Wir haben es immer so ein Abgrenzungsding. Da ist Schuld, dann sagen wir, okay, Schuld, wem gehört sie? Ach, dir gehört sie. Es ist nicht meine Schuld. Oft nehmen wir sogar Teile unserer eigenen Schuld und legen sie auf die Seite vom anderen und denken, da ist sie besser aufgehoben. Muss ich sie nicht tragen. Nehemia trägt sogar noch die Schuld von anderen. Das ist eine Geisteshaltung, da können wir vom Nehemia viel abschauen. Nehemia macht sich eins mit der Schuld des Volkes. Und jetzt sage ich euch, was passiert dadurch. Stellt euch vor, die ganze Bühne wäre jetzt hier voller Nebel. Und dieser Nebel wäre die Schuld. Und dadurch, dass Nehemia diese Schuld bekennt, ist es so, als würde er diesen Nebel beiseite schieben. Und da wird sich der Nebel lichten und er hätte auf einmal einen Durchblick Und plötzlich sieht Nehemia eine Vision. Er sieht die Zukunft. Er sieht, was werden wird. Auf einmal ist nicht nur einfach die Not und der Nebel der Schuld, oft ist ja die Schuld so ein Nebel, das sehen wir dann gar nicht viel, die benebelt alles. Und die Schuld ist auf einmal ein Stück, da ist, stell dir vor, da ist so ein Kreis, da ist jetzt plötzlich kein Nebel. Und Nehemia kann tiefer sehen. Und er hat auf einmal wieder Hoffnung für dieses Volk. Er sieht ein Volk, was mit dem Herzen wieder Gott zugewandt ist. Er sieht einen Gott, der selber Hand anlegt und in Jerusalem wieder mit aufbaut. Er sieht, wie wieder was neu wird. Und das ist die Vision des Nehemia. Die hat er nicht von Anfang an so, ja, Visionen fliegen mir mal so zu, sondern das ist ein Gebetskampf durch die Schuld hindurch hin zur Vision. Ich würde mir das wünschen, wir würden manchmal für die Schuld anderer einstehen. Die Grenzen abreißen und mich auf die Seite vom anderen stellen und zu sagen, Herr, vergib uns unsere Schuld. Mir tut es manchmal weh, wie auch Christen auf andere Denominationen oder andere Menschen schimpfen, anstatt dass wir sagen, wir stellen uns mal auf deren Seite. Und wir bitten um Vergebung. Natürlich ist da nicht alles richtig gelaufen. Man muss die Schuld auch nicht wegwischen oder sagen, Schwamm drüber, war doch nichts. Aber vor Gott mit einstehen für die Schuld der anderen. Wow. Und jetzt sieht Nehemia, was er genau sieht, das möchte ich euch gerne vorlesen. Gedenke aber doch des Wortes, das du deinem Knecht Mose gebotest und sprachst, wenn ihr mir die Treue brecht, so will ich euch unter die Völker zerstreuen. Naja, das ist passiert. Aber jetzt beruft sich Nehemia nochmal auf die Schriften. Er sagt, da steht aber auch, wenn ihr euch aber bekehrt zu mir und haltet meine Gebote und tut sie, so will ich, auch wenn ihr versprengt werdet bis an des Himmels Ende, euch doch von da sammeln und will euch bringen an den Ort, den ich erwählt habe, dass mein Name da selbst wohne. Ach Herr, sagt Nehemia, sie sind ja doch deine Knechte, sie sind ja doch dein Volk, und die du erlöst durch deine große Kraft und deine mächtige Hand. Also Nehemia sieht ein Jerusalem, wo Gottes Name wieder wohnt. Das ist eigentlich seine große Vision. Und er beruft sich auf die Schriften. Und er sagt, Herr, wenn wir umkehren, und ich kehre doch gerade um, und ich bitte doch fürs ganze Volk, Herr, jetzt sei aber gnädig. Merkt er, mit welcher Autorität und welcher Kraft Nehemia jetzt hier betet. Und jetzt passiert etwas Aufregendes, was ganz Interessantes. Jetzt kommen wir bald zu dem Schaufelradbagger. Bin schon ganz aufgeregt. Jetzt passiert was, nämlich der letzte Satz in dem Gebet heißt, und lass es deinem Knecht heute gelingen und gib ihm Gnade vor diesem Mann. Ja, was meint er jetzt damit? Er erklärt es mit dem Satz, denn ich war des Königs Mundschenk. Also mit dem Nehemia passiert jetzt was. Er merkt auf einmal, ich bete, ich stehe vor einer Baustelle, die ist riesig, da kann ich gar nicht viel machen. Aber im Gebet, Nehemia merkt, ich werde zu meiner eigenen Gebetserhörung. Ich bin auf einmal der gefragt ist. Ich bin der mit dem König von Persien da zusammen ist. Und der König von Persien, der hatte auch das Sagen über Jerusalem. Der ist der Chef über das ganze Gebiet. Und er erkennt auf einmal, es ist mein Auftrag, es ist meine Sache. Als ob Gott ihm sagen würde, hey, Nehemia, schön, dass du betest, aber jetzt bist du dran. Jetzt gebe ich dir einen Auftrag. Meine Vision ist deine Vision. Dein Traum ist mein Traum. Und jetzt geh. Und jetzt leg los. Genial, oder? Wenn jemand zu seiner eigenen Gebetserhörung wird. Und auf einmal merkt, ich war vor dieser Baustelle, betreten verboten, ich kann da eh nichts verändern, nichts machen. Und auf einmal zeigt Gott doch. du bist mein Mann. Und Nehemia erkennt den Auftrag und er ergreift den Auftrag auch. Im Gebet ergreift er diesen Auftrag. Reformatoren haben diese Sache gemeinsam. Sie erleben eine Not. Sie sehen eine Not. Und die Not geht ihnen ganz nah, wird ihnen selbst zur Last. Und in der Not, im Gebet, bekommen sie eine Vision und Gott schenkt ihnen einen Auftrag. Jetzt habe ich schon mal zwischendrin genannt, wir müssen nicht alle Reformatoren werden. Das wäre etwas zu viel verlangt. Wir müssen nicht alle die Welt komplett verändern. Das muss auch nicht sein. Aber ich möchte euch einladen, es gibt Bereiche in unserem Leben, wo es uns geht, wir stehen wie Nehemia vor einer Baustelle, wo wir eigentlich hilflos sind. Wir wissen dann nicht, was wir machen sollen. Dann heißt es immer so schön, da hilft nur noch beten. Aber das Gebet hat eine unheimliche Kraft. Im Gebet, jetzt kommt's. Könnt ihr schon hier den Schaufelradbagger erkennen? So. Das ist ein Schaufelradbagger. Das Gebet ist wie so ein Schaufelradbagger. Und zwar der Schaufelradbagger Gottes. Im Gebet steige ich da ein. Ich stehe nicht mehr alleine vor der Baustelle, wo ich eh nichts machen kann, sondern ich stehe vor der Baustelle und sage, ach, da steht ja ein Schaufelradbagger. Da ist ja der Herr des Himmels. Da steige ich jetzt mal ein. Da setze ich mich mal daneben. Gebet heißt, ich setze mich bei Gott einfach mal daneben. So wie ich damals mit meinem Onkel, der war Landwirt, und das war für mich immer ein Genuss, halt in so einem Mähdrescher neben ihm zu sitzen. Da fühlt man sich wie der König. Und so geht's uns, wenn wir in den Schaufelradbagger Gottes einsteigen. Plötzlich sind wir nicht mehr hilflos. Plötzlich ist es nicht mehr so, dass wir nichts machen können und es ist ja alles so schrecklich, sondern wir wissen, wir sitzen da, wo Kraft ist, wo Power ist. Und dann geht's uns vielleicht ähnlich wie dem Nehemia, dass Gott uns bewegt, dass dieser Schaufelradbagger in Bewegung kommt. Dass Gott uns einen klareren Blick zeigt oder eine klarere Sicht der Zukunft. Dass Gott uns vielleicht auch irgendwo zeigt, da ist ein Auftrag, das muss ja kein großer sein. Wir müssen ja nicht alle Riesenreformatoren sein, aber irgendwo, da ist dein Platz, da ist dein Auftrag. Das ist deine Aufgabe, die gebe ich dir. Du bist auf der Baustelle nicht nutzlos, nicht betreten verboten, sondern es ist erwünscht, dass du mitmachst. Und Gott bringt uns vielleicht hin zu dieser Baustelle. Aber das Schöne ist, wir machen es nicht alleine. Wir versuchen nicht mit dem Spaten irgendwo noch mitzuhelfen oder irgendwas hinzukriegen, sondern wir überlassen es Gott. Wir setzen uns daneben und freuen uns, dass er tätig ist. Dass er am Wirken ist. Dass er die Not sieht. Wenn er mir die aufs Herz legt, dann muss er die auch selber in seinem Herzen erleben. Und dass er sich kümmert. Und das ist meine Einladung heute an euch. Steigt im Gebet steigen wir ein in den Schaufelradbagger Gottes. Amen. Und Herr, ich danke dir, dass du uns diese Kraft des Gebetes gegeben hast. Ich danke dir, dass wir als Christen nicht die Augen zumachen müssen vor all der Not und vor dem Leid, das wir sehen in unserem Leben, in unserem Umfeld, in der Welt, sondern dass wir mit wachen Augen durch die Welt gehen dürfen. Und dass wir uns aber bei dir bergen dürfen in deinem riesen Schaufelradbagger, der unheimlich viel Kraft hat, und uns da bergen dürfen und wissen, du kümmerst dich drum. Ja, und ich lobe dich dafür, wie du damals den Nehemia beauftragt hast. Du hast ihn geschickt nach Jerusalem. Und da hat er erleben dürfen, Herr, wie er bei all den Widerständen, bei all den Dingen, die auf einer Baustelle ja auch normal sind, wie er deinen Segen erlebt. Und ich bitte dich, dass wir es auch erleben dürfen, dass du uns immer wieder Aufträge gibst und uns zeigst, hier ist dein Platz. Hier darfst du mit deiner Schaufel an der Baustelle anpacken. Herr, bewahr uns davor, dass wir die Kraft des Gebetes unterschätzen. Amen.